SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe des SkyTail-Podcasts, der heute bereits in die 58. Runde geht. Für gewöhnlich sprechen wir hier über die Sicherheit im Internet, über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue kriminelle Maschen im digitalen Alltag. Heute aber wollen wir uns in einem Special ganz der elektronischen Patientenakte, kurz EPA, widmen. Die ist ja am 15. Januar in einigen wenigen ausgewählten Testregionen erschienen und das, obwohl ihr der Chaos Computer Club Ende Dezember noch schwerwiegende Sicherheitslücken nachgewiesen hatte. Wir wollen über die lange Geschichte der EPA sprechen, über das, was sie leisten soll und wo ihre Vorteile liegen, aber vor allem natürlich auch darüber, welche Risiken sie birgt. Bei mir ist wie immer Max Siegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, die elektronische Patientenakte hat ja schon eine lange Reise hinter sich. Wie fast alles in Deutschland, was mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat, da hinken wir ja allgemein weit hinterher. Wenn ich mich recht erinnere, kam die Idee zur EPA bereits vor rund 20 Jahren das erste Mal auf, ne?
Richtig, das Ganze begann schon 2003 mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, also kurz dem GKV-Modernisierungsgesetz. Und das war damals verbunden mit einer umfassenden Gesundheitsreform von der rot-grünen Koalition, noch damals unter Kanzler Schröder. Das Ziel war dabei eigentlich, die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und damit auch die Lohnnebenkosten dauerhaft zu senken. Mhm. Ich meine, du erinnerst dich vielleicht daran, es gab damals schon diese Praxisgebühr von 10 Euro pro Quartal, wenn man dann zum Arzt gegangen ist.
Oh ja.
Und im Zuge dessen dann auch ja, den Beschluss zur Einführung einer elektronischen Patientenakte.
Mhm.
Die könne Leben retten und Milliardensummen sparen, sagte auch die damalige Gesundheitsministerin Ulalala Schmidt.
Und dann gingen ja erstmal wieder Jahre ins Land. Seitdem hat die Führung des Bundesgesundheitsministeriums ja noch 5-mal gewechselt. Ulla Schmidt, dann Philipp Röster, Daniel Bahr, Hermann Gröhe, Jens Spahn und nun Karl Lauterbach.
Ja, es gab wirklich eine ganze Menge an Plänen. Man wollte nutzbringende Telematikanwendungen entwickeln, eine einrichtungsübergreifende Kommunikationsinfrastruktur, den elektronischen Arztbrief und eben die elektronische Patientenakte.
Ja, Papier ist geduldig, gerade in der Politik. Max, lass uns doch eben mal kurz noch den einen Begriff klären, nämlich die Telematik bzw. die Telematikinfrastruktur.
Ja, diese Telematikinfrastruktur, also die TI, ist die sogenannte Datenautobahn des Gesundheitswesens. So schreibt es auch die Kassenärztliche Vereinigung.
Mhm.
Also das ermöglicht die schnelle Kommunikation zwischen Ärzten, Krankenhäusern und so weiter. Man tauscht also wirklich medizinische Informationen aus. Wenn man es jetzt technisch ein bisschen genauer betrachtet, ist es eigentlich ein VPN und die Praxen benötigen dazu eine spezielle Hardware. Die nennen das einen Connector, also eigentlich ein VPN-Router, zum Verschlüsseln der Daten und eben ein Health-Karten-Terminal. Und dazu noch 2 spezielle Chipkarten zur Authentifizierung, um dann auf diese TI zugreifen zu dürfen. Einmal die SMCB-Karte, also die Security-Module-Karte Typ B, das ist der Praxisausweis und der elektronische Heilberufsausweis für Ärzte.
Das klingt doch jetzt alles mal recht sicher.
Ja, grundsätzlich klingt das auf jeden Fall schon mal sehr sicher von dem, was man da jetzt quasi in den Pott reingeworfen hat. Allerdings gab es immer wieder Untersuchungen von Schwachstellen. Beispielsweise Anfang 2024 haben sich Sicherheitsexperten des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnologie das genauer angeschaut und haben gravierende Mängel im E-Mail-Dienst, der heißt in diesem Kontext Kommunikation im Medizinwesen, KIM, von der Gematik aufgedeckt. Und da gab es Schwachstellen wie unverschlüsselte Mails in Backups, Mängel im Update-Prozess, die dann dazu geführt haben, dass einige Schwachstellen wie Log4j monatelang nicht behoben wurden. Es gab die einfache Möglichkeit, Signaturen von Versicherungen zu fälschen und noch einige Dinge mehr.
Noch ein Wort eben zur Gematik fällt mir gerade ein. Die Gematik GmbH, die wurde 2005 von den Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens gegründet. 51% der Gesellschaftsanteile hält das Bundesministerium für Gesundheit. Weitere 22% der GKV-Spitzenverband und den Rest teilen sich Kassenärztliche Vereinigung, Deutscher Apothekerverband, Bundesärztekammer, Kassenzahnärztliche Vereinigung, Bundeszahnärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Verband der privaten Krankenversicherung. Das nur als Ergänzung, das ist also kein Privatunternehmen, aber zurück zur EPA.
Ja, ein weiterer Schritt zur EPA war dann die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte. durch die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte MBH oder etwas griffiger eben diese sogenannte Gematik. Mhm. Das Ganze war schon vor 10 Jahren, also am 1. Januar 2015. Man hatte auch schon etwas früher begonnen, 2011. Und ja, es war eher ein einfaches Update der damaligen Krankenversichertenkarte.
Aber Ende 2015, genauer am 21. Dezember, wurde dann ja das E-Health-Gesetz verabschiedet, das Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen, so ein neues Wortungetüm, ein weiterer Schritt Richtung EPA, weil dadurch die Einführung digitaler Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen geregelt wird, die tatsächlich in einer Version 1.0 am 1. Januar 2021 eingeführt wurde. Hurra.
Das Ganze war aber freiwillig damals und ja, leider haben auch die Krankenkassen eigene Lösungen entwickelt. Die hießen dann aber nicht elektronische Patientenakte, sondern elektronische Gesundheitsakte. Mhm. Naja, musste man als Patient auch tatsächlich beantragen, wenn man das wirklich aktiv haben wollte. Da gab es zum Beispiel Vivi vom Privatversicherer wie Allianz, Gotha und Barmenia zusammen mit 20 gesetzlichen Kassen. Die hatten dann zusammen rund 18 Millionen Versicherte. Und es gab TK Safe von der größten bundesweiten Kasse, der Technikerkrankenkasse, mit 11 Millionen Versicherten. Aber aktuell ist die Nachfrage sehr gering. Bei der Allianz wird sie von mehreren tausend Kunden genutzt, was einem Anteil von ungefähr 1% entspricht. Bei der Techniker ist es insgesamt etwas höher. Da sind es 250.000 Nutzer bei 11 Millionen Versicherten, also um die 2%.
Ich bin übrigens einer dieser 250.000, ich gebe es zu. Das war eigentlich bisher immer recht praktisch. Ich habe den TK Safe dann aber nach einem Wechsel des Smartphones etwas aus den Augen verloren. Ich erinnere mich, dass ich den TK Safe mal meinem Hausarzt zeigte und der war wirklich völlig erstaunt. Der wusste noch nicht mal, dass es sowas gab.
Ja, man sieht schon, ne? Es ist wirklich tatsächlich kaum verbreitet. Man muss dann wirklich aktiv hergehen und auch den Mehrwert sehen, durch die ganze Beantragungsprozedur durchgehen. Und naja, jetzt haben die Krankenkassen vermutlich einfach die Initiative ergriffen, weil denen das einfach alles zu lange dauerte und auch zu wenig Beteiligung dabei war.
Anfang 2022 gab es dann auch die EPA 2.0 mit verbesserten Zugriffsberechtigungen, weiteren Dateiformaten und so weiter. War alles noch nichts Aufregendes und die EPA, die am 15. Januar 2025 an den Start gegangen ist, ist also jetzt die EPA 3.0.
Die wird im offiziellen Sprachgebrauch auch EPA für alle genannt. Und die gibt es jetzt zu Beginn seit Mitte Januar in 3 Modellregionen, in Hamburg, Franken und eben bei uns in NRW. Mhm. Da aber auch eben nicht überall, sondern wiederum in 300 ausgewählten Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern. Die Pilotphase sollte etwa 4 Wochen dauern. Heute sind wir etwas schlauer, da kommen wir gleich nochmal dazu. Es soll geprüft werden, ob alle Systeme zuverlässig und performant nutzbar sind.
Und was genau soll die EPA denn nun leisten? Also was kann die alles?
Eigentlich so gesehen eine ganze Menge. Es ist wirklich die gesamte Patientengeschichte einsehbar mit Behandlungen, Vorsorgeuntersuchungen, Röntgenbilder, Medikamente, Operationen, Arztberichte und so weiter. Mhm. Also schon wirklich eine Menge drin. Der große Vorteil ist, die behandelnden Ärzte sehen dann bei neuen Patienten, was schon alles unternommen wurde. Die sehen die gesamte Behandlungs- und Krankengeschichte. Mhm. Bei Verschreibungen von Medikamenten sieht man dann eben auch, welche der Patient schon nimmt, sodass dann weniger unerwünschte Nebenwirkungen drohen. Das Ganze ist natürlich auch super wichtig und wertvoll in Notfällen, damit der Notarzt wirklich auch die Vorerkrankungen und Risiken sehen kann. Mhm. Und zu guter Letzt, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt für die Krankenkassen in puncto Effizienz, es werden eben auch Doppeluntersuchungen vermieden. Das kann Zeit und Geld sparen.
Kann ich das denn auch sehen, was da in meiner EPA steht, so wie im alten TK Safe beispielsweise?
Sicher, das kannst du jederzeit. Ich meine, du konntest bisher auch schon zum Arzt gehen und fragen, welche Befunde und Arztbriefe dort im Schrank oder im Computer liegen. Aber anders als bisher kannst du jetzt da wirklich auch selbst darauf zugreifen, auf eben diese ganzen Arztbefunde und alles andere, was in der EPA gesammelt wird. Also du hast quasi vollen Zugriff darauf.
Muss ich denn dann irgendwas machen, damit die Daten in meine EPA kommen?
Nein, und das ist eben das Neue. Die Ärzte sind verpflichtet, alle Daten von sich aus wirklich dort einzupflegen. Und die Krankenkassen müssen ab sofort für jeden Versicherten wirklich auch eine EPA anlegen. Mhm. Also auf Wunsch werden dann vorangegangene Behandlungen dort eingetragen. Oder wenn es wirklich auch die weitere Behandlung erfordert. Mhm. Die Medikationsliste wird automatisch gefüllt über das E-Rezept, was ja jetzt auch schon aktiv ist. Und Patienten können aber auch tatsächlich selbst Dokumente hinzufügen.
Ja.
Die sind dann entsprechend gekennzeichnet, aber du kannst zum Beispiel hergehen und Scans da hochladen oder PDFs hochladen oder selbst fotografieren. Also man kann das beliebig anreichern, wenn man das wirklich für erforderlich hält.
Und wenn ich die EPA gar nicht will?
Dann kannst du auch tatsächlich widersprechen. Es ist wirklich ein Opt-out-Verfahren. Die Krankenkassen sind auch verpflichtet, ihre Mitglieder über Widerspruchsmöglichkeiten zu informieren. Hm. Den Widerspruch musst du jetzt auch nicht in der Pilotphase ausführen, sondern kannst das auch jederzeit später machen. Mhm. Dann muss einfach die EPA inklusive aller Daten gelöscht werden. Und naja, bisher liegt aber tatsächlich die Zahl der Widersprüche nach Aussagen der Kassen im einstelligen Prozentbereich.
Ja, das kann aber natürlich noch mehr werden, wenn die EPA in den nächsten Wochen im Alltag aller Menschen angekommen ist. Gibt es denn auch so etwas wie einen teilweisen Widerspruch? Also kann ich zum Beispiel sagen, EPA ist okay für mich, aber ich möchte nicht, dass dort Sachen wie psychische Erkrankungen oder Geschlechtskrankheiten oder so auftauchen, weil das zu meinem Nachteil sein könnte. Ich meine, der Zahnarzt muss ja nicht unbedingt wissen, dass ein Karies-Patient wegen Depression in Behandlung ist oder so.
Ja, das ist ein Punkt, den auch die Krankenkassen sehr häufig aufgreifen auf deren Webseiten und FAQ-Listen. Mhm. Also die Patienten entscheiden wirklich selbst, welche Daten in der EPA gespeichert werden und auch welche gelöscht werden sollen. Die können auch entscheiden, dass der Arzt Daten nur hineinschreiben darf, aber nicht sehen, was dort schon steht. Mhm. Du kannst auch insgesamt dem Zugriff einzelner medizinischer Einrichtungen auf die Daten deiner EPA insgesamt komplett widersprechen. Du kannst auch festlegen, wie lange Ärzte Zugriff auf die EPA haben sollen. Also standardmäßig sind das 90 Tage ab Behandlungsbeginn. Danach ist Schluss. Es sei denn, du erlaubst deinem, beispielsweise beim Hausarzt würde das Sinn machen, mhm. du erlaubst deinem Arzt eben, dass er längeren Zugriff darauf hat. Und es gibt noch einen Passus, dass Ärzte tatsächlich beim Eintragen von HIV-Infektionen, mhm. Schwangerschaftsabbrüchen oder eben einer psychischen Erkrankung explizit auf die Widerspruchsmöglichkeiten dieser Daten hinweisen müssen.
Das heißt aber auch, dass eine EPA nicht zwangsläufig ein vollständiges Bild aller medizinischer Behandlungen wiedergibt. Also wenn ich selber entscheiden kann, wer was sehen darf und was da überhaupt reinkommt.
Na klar, aber es ist in der Regel immer noch besser als heute. Und ich sollte halt im eigenen Interesse auf bestimmte Vorerkrankungen hinweisen, wo es dann wirklich eben auch Sinn macht.
Hat denn meine Krankenkasse auch Zugriff auf meine EPA?
Tatsächlich nicht. Eben auch nicht ihre Ombudsstellen. Und darüber hinaus wird eigentlich auch jeder Zugriff auf deine EPA dokumentiert. Du siehst also immer, wer wann darauf zugegriffen hat. Die Krankenkasse kann tatsächlich schreibend darauf zugreifen und Daten darin ja, hinzufügen.
Haben denn auch Pharmakonzerne Zugriff auf die Daten der EPA? Liest man ja immer wieder.
Nein, die haben tatsächlich keinen direkten Zugriff. Man kann ab Sommer 2025 ist es geplant, dass Daten pseudonymisiert an die Pharmakonzerne weitergegeben werden. Die gehen dann an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dort können dann die Unternehmen beantragen, dass ihnen bestimmte Daten anonymisiert oder pseudonymisiert für erlaubte Zwecke zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel Forschung, Verbesserung der Versorgungsqualität und Sicherheit oder statistische Zwecke der Gesundheitsberichterstattung. Aber du kannst als Versicherter der Nutzung deiner EPA-Daten widersprechen.
Und wie bekomme ich den Zugang zu meiner EPA?
Das funktioniert über die EPA-App deiner Krankenkasse oder teilweise ist das sogar auch in die Krankenkassen-App integriert, wenn du die schon hast. Mhm. Du machst die erstmalige Anmeldung über deine elektronische Gesundheitskarte und eine PIN mhm. oder eben auch über deinen E-Perso und dann hast du Zugang zu deiner EPA in der App.
Aber was machen denn nun die, die gar kein Smartphone haben und auch keinen Zugang zu einem PC, wie mein 90-jähriger Schwiegervater zum Beispiel?
Wenn du die EPA nicht selbst in der App verwalten möchtest, oder kannst, aha. dann kannst du natürlich auch zur Arztpraxis gehen und die EPA vor Ort einsehen. Oder du kannst Berechtigungen erteilen an Familienmitglieder oder eben betreuende Mitglieder. Und als dritte Möglichkeit kannst du auch zur Ombudsstelle der Krankenkasse gehen und die können Einträge für dich löschen oder eben auch korrigieren.
Also für mich klingt das alles doch bisher recht sicher mit den ganzen Widerspruchs- und Einflussmöglichkeiten, die wir bisher so aufgezählt haben. Nun hat aber der Chaos Computer Club Ende 2024 auf Sicherheitslücken in der EPA hingewiesen, die man gefunden habe. Um was genau geht es da?
Da haben im CCC zwei Sicherheitsforscher einen Vortrag gehalten und die haben sich verschiedene Punkte angesehen, die angreifbar sind.
Ja.
Und die haben dabei auch betont, dass sie nur Szenarien gezeigt haben, die man von außen durchführen kann. Also als Innentäter wäre eventuell noch mal mehr möglich. Aha. Sie geben allerdings auch zu, dass das System extrem komplex ist durch die vielen Beteiligten. Da gibt es natürlich auch viele Unwägbarkeiten. Mhm. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Also das System der EPA basiert auf mehreren Bausteinen. Also wie schon gesagt, du brauchst Zugang zu einer Art VPN,
ja.
also zur besagten TI, der Telematikinfrastruktur. Und dafür hat jede Arztpraxis eben diesen Connector, diesen VPN-Router und den Praxisausweis, die SMCB-Karte. Wenn dann noch der Patient seine Gesundheitskarte in den Kartenleser steckt, erteilt er damit die Zustimmung, dass dieser Arzt bzw. diese Praxis die Daten aus der Akte für defaultmäßig 90 Tage lesen kann.
Da sind ja eine Menge Sicherheitsbeschränkungen drin und eine Menge Karten im Spiel, ne? Also das hört sich doch gut an.
Ja, also so weit, so gut. Das klingt auch wirklich erstmal ziemlich planmäßig und nach einem guten Konzept. Das Problem fängt aber da an, dass man sich Praxiskarten beschaffen kann. Mhm. Und zwar haben die beiden Sicherheitsforscher in den Portalen der Kartenherausgeber für SMCB-Karten SQL-Injection-Schwachstellen gefunden. Ja, das kennen wir schon aus den anderen Podcasts. Das ist also eine größere Schwachstelle in Web-Applikationen. Mhm. Wie gesagt, es sind auch viele Parteien beteiligt an diesem System. Und so könnte man jetzt zum Beispiel Praxisdaten auslesen bei diesen Kartenherausgebern und auch an die Passwort-Hashes kommen. Die waren dummerweise nur als MD5 gehasht, also recht effizient knackbar. Mhm. Und so kriegst du dann eben auch einen Zugang, einen Praxiszugang zu diesem Herausgeberportal und kannst dir dann eine neue Praxiskarte bestellen. Dumm gelaufen, denn so hätte man tatsächlich Zugriff auf alle Patientendaten einer Praxis. Das sind im Durchschnitt um die 1000.
Und das ist nicht gut.
Nein, ist schon mal gar nicht gut. Ist aber leider noch nicht alles. Denn sie haben noch gezeigt, dass du über Shodan, das ist also eine Security-Suchmaschine, haben wir ja auch schon drüber gesprochen,
ja,
dass es viele offene Zugänge zu Praxen oder Krankenhäusern gibt und die wirklich über Shodan auffindbar waren. Damit hätte man auch Zugriff auf alle EPAs dieser Praxis.
Oh.
Angriff Nummer 3. Sie haben bei eBay oder eben auch Kleinanzeigen Kartenterminals aus einer Praxisauflösung bestellt. Da waren aber dummerweise noch Karten drin. Dann haben sie, und das ist jetzt das Verrückte, sie haben per Chat über Kleinanzeigen dann nach der PIN-Nummer gefragt und haben gesagt, irgendwas läuft hier nicht sauber, war da noch eine PIN dabei? Und die haben sie tatsächlich bekommen. Bam, wieder Zugriff auf alle EPAs einer Praxis.
Das heißt Schwachstelle Mensch in diesem Fall.
Genau, Schwachstelle Mensch. Man hätte einfach die Karte vernichten müssen oder an die Krankenkasse zurückgeben oder was auch immer.
Oh je.
Sie haben aber auch noch mehr versucht mit Social Engineering. Und zwar haben sie Anzeigen geschaltet und sich als IT-Dienstleister für Praxen ausgegeben.
Aha.
Damit hatten sie als Support eben auch Remote-Zugriff auf die Praxissysteme und damit potenziell auch auf deren EPAs. Das ist alles schon schlimm genug. Aber jetzt kommt's. Sie haben eine wirklich kritische Schwachstelle im Design gefunden. Und das ist auch der Grund, warum ich mich persönlich selbst auch vorerst gegen die EPA entschieden habe und widersprochen habe. Also, stell dir vor, du gehst zum Arzt. Nein, das wird jetzt auch kein Witz, auch wenn es so klingt. Zum Abruf.
Geht mal zum Arzt, ja.
Ja, zum Abruf deiner EPA aus dem VSDD. Also, das ist der versicherten Stammdatendienst, der sich auch eben in diesem TI-VPN befindest, steckst du jetzt in der Praxis deine Gesundheitskarte ins Kartenterminal. Man sollte jetzt davon ausgehen, dass es irgendeine Art kryptografischer Operation gibt. Also ich meine, immerhin hast du eine Smartcard in der Hand.
Ja, stimmt.
Und dass sich diese Karte dann sauber authentisiert. Dass man dann gemeinsam mit der Arztkarte irgendwie eine Signatur generiert und die Daten anfragt. So in etwa würde man sich das vorstellen. Ist aber leider nicht so. Denn zum Abrufen deiner EPA gibt es einen SOAP-Dienst beim VSDD und der braucht als Parameter nur deine Kartennummer. Das war's.
Oh, kommt man ja leicht dran an Kartennummern, ne?
Genau. Da komme ich gleich noch zu. Denn wenn man es schafft, jetzt dieses Kartenterminal zu manipulieren, beispielsweise eine Fake-Karte mit einer fremden Kartennummer einzustecken oder anderweitig Zugriff auf diesen SOAP-Service zu erhalten, dann kann man beliebige EPAs abrufen. Und zwar nicht nur von dieser Praxis, wie bei den anderen Schwachstellen, sondern von allen 70 Millionen Versicherten.
Oha.
Ja, jetzt nochmal zu dieser Kartennummer, diese ICCSN. Die gibt es mehrmals auf der Karte. Einmal ist die kryptografisch gesichert. Du kommst also nicht dann direkt daran. Aber sie liegt auch im Klartext auf der Karte. Ist also auch auslesbar. Naja, gut. Die Schwachstelle ist mittlerweile auch bekannt und weitergegeben und ursprünglich hieß es, ja, wir haben da auch tatsächlich was vor, wir wollen das nicht mehr im Klartext übermitteln, aber das sollte erst 2026 implementiert werden.
Mhm.
Jetzt soll nach diesem Vortrag der CCC-Kollegen, soll vor Start der EPA laut Karl Lauterbach noch eine Lösung gefunden werden. Ja, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu. Gut, jetzt kannst du natürlich auch sagen, ich muss erstmal an deine ICCSN irgendwie rankommen. Klar, ich könnte jetzt hergehen, wenn ich deine Karte in der Hand habe und die Daten von deiner Karte kopieren. Aber das Schlimme ist, dass man diese ICCSNs tatsächlich auch aufzählen kann. Die ersten 5 Ziffern sind statisch, dann folgt die Krankenkassennummer und danach die Versicherten-ID. Die wird allerdings hochgezählt. Also rein theoretisch könnte man die also brute-forcen, also alle Kartennummern durchprobieren und so an alle Daten rankommen. Ob es dann irgendwie einen Brute-Force-Schutz oder ähnliches gibt, ist allerdings unklar.
Nun sagt die Gematik ja, das wäre ja alles sehr hypothetisch und nur schwer durchführbar. Sie schreiben, Zitat, die vom CCC vorgestellten Angriffsszenarien auf die neue EPA wären technisch möglich gewesen, die praktische Durchführung in der Realität aber nicht sehr wahrscheinlich. Aber trotzdem sei man dankbar für die Hinweise und habe sich der Sache angenommen und bis zum Start sei alles behoben. Das theoretische Problem, das der CCC beschreibt, wird vor der Einführung der EPA für alle technisch gelöst sein, schreibt das BGM dazu. Was hat man da bisher gemacht? Ich meine, oder was will man da noch machen?
Naja, also wie gesagt, ist das sehr schwammig, beziehungsweise bisher sehr dürftig, was man davon lesen kann. Ich kann ja mal vorlesen, was die Gematik als Reaktion auf den CCC-Vortrag so schreibt. Also Zitat, vor dem bundesweiten Rollout werden weitere technische Lösungen umgesetzt und abgeschlossen sein. Die zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen sind bereits in Erarbeitung und haben folgenden Fokus. Erstens, Verhinderung, dass Ausweise der Telematikinfrastruktur missbräuchlich verwendet werden können.
Aha.
So, ja, wie auch immer man das mit dem Missbrauch entscheiden will, was ist denn jetzt wirklich ein Missbrauch? Vielleicht sprechen Sie davon, dass man irgendeine Art von Brute-Force-Schutz macht. Ich kann es mir aktuell noch nicht ganz genau vorstellen. Naja, dann zweitens Schließung der Sicherheitslücke durch eine zusätzliche Verschlüsselung der Krankenversichertennummer. Da habe ich mich echt gefragt, Verschlüsselung? Moment, das Problem ist jetzt nicht, dass die Karte unverschlüsselt übermittelt wird. Immerhin reden wir jetzt hier noch von einem VPN. Ja, Verschlüsselung wäre schön, aber es geht doch eigentlich darum, dass ich die Kartennummer nicht fälschen kann und nicht hochzählen kann. Das heißt also, man müsste statt einer Verschlüsselung eher eine Signatur der Karte haben. Klang mir jetzt nicht nach der richtigen Maßnahme.
Ja.
Dritter Punkt, Sensibilisierung der Nutzerinnen und Nutzer der Telematikinfrastruktur im Umgang und Schutz der technischen Infrastruktur, Ausweisen und Karten. Ja, das würde tatsächlich was bringen. Dann könnte man zumindest diese Kleinanzeigen-Thematik vergessen. Aber ob das am Ende so richtig was bringt, ich meine, du machst immerhin das Praxispersonal zur IT-Security-Komponente, was sie hier auch schreiben. Insbesondere die SMCB-Karte, die im Kartenterminal steckt und aufgrund ihrer geringen Größe schnell übersehen werden kann, darf nicht wie ein gewöhnlicher Teil der Praxisausstattung behandelt werden.
Hm.
Jetzt stelle ich mir das vor, wie das in der klassischen Arztpraxis oder im Krankenhaus so aussieht. Die haben genügend andere Sorgen gerade im Kopf und spätestens nach einem halben Jahr haben die vergessen, dass da irgendeine Karte drin steckt und dass die wirklich besonders gesichert behandelt werden muss. Also wenn man da jetzt nicht täglich daneben steht und irgendwie eine Schulung macht und immer wieder sagt, Achtung, das ist sicher, bitte sorge dafür, dass keiner an diese SMCB-Karte kommt, geht das irgendwo in irgendeiner Praxis dieser Welt auf jeden Fall unter.
Ja, vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, was da in so einer Praxis morgens los ist. Ich sehe das über meinem Hausarzt, da drängeln sich 10 Leute am Counter, das Telefon klingelt, das Faxgerät, was sie immer noch haben, spuckt irgendwas aus, der Arzt will irgendwas und da bleibt so eine Karte einfach mal irgendwann liegen. Die haben einfach zu viel um die Ohren, um sich auch noch darum zu kümmern.
Ja, definitiv. Also das ist so ein Punkt, ich weiß nicht, oder auch bei einer Praxisauflösung, so wie das jetzt da der Fall war mit dieser Kleinanzeigenaktion, ob man da als letztes noch daran denkt, ah, wir müssen noch diese Karte da rausholen. Ich weiß es nicht. Aber gut, sie wollen immerhin den Punkt irgendwie ansprechen, die Nutzer sensibilisieren.
Mhm.
Dann letzter Punkt, Ausweitung der Überwachungsmaßnahmen wie Monitoring und Anomalieerkennung. Ja, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Also man könnte dann auch über Anomalien könnte man beispielsweise den Brute-Force-Schutz implementieren. Also wenn jetzt eine Praxis plötzlich hergeht und mehrfach im Sekundentakt irgendwelche Gesundheitskarten und E-Pass anfragt, dann ist da wohl irgendwas faul.
Mhm.
Also insgesamt fehlt mir so ein bisschen was, das Thema saubere Authentisierung der Karte. Davon schreiben sie jetzt nichts, aber gut, vielleicht ist das auch nur irgendwas, was so auf der Webseite stand und die Techniker arbeiten tatsächlich an den eigentlichen Problemen.
Ja, wir haben ja auch schon oft gezeigt in unserem letzten Podcast hier, wie leicht es eigentlich ist, über Phishing oder Social Engineering an Zugangsdaten zu kommen oder sich mit Hilfe falscher Identitäten Vertrauen zu erschleichen. Und der CCC hatte sich ja dann auch alles Notwendige, wie du sagtest, in den Kleinanzeigen über eine Praxisauflösung besorgt. Wie groß schätzt du das Risiko bei der EPA und der Telematikinfrastruktur ein?
Also möglich ist vieles. Es wurden ja jetzt auch viele Schwachstellen gezeigt. Und naja, wenn du das jetzt mal fürs Risiko so nimmst, also eine Eintrittswahrscheinlichkeit und eben auch ein möglicher Schaden sind ja da. Für das Risiko selbst bleibt eigentlich nur die Frage, ob sich jemand den Aufwand machen würde. Und das würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Aha. Du musst dir ja eigentlich nur überlegen, was da als Beute auf dem Spiel steht.
Ja, die Gesundheitsdaten von 70 Millionen Beteiligten, das ist eine Menge.
Genau.
Noch einen Tag vor dem Start des Pilotprojektes schreibt der CCC in einer Erklärung, die EPA in ihrem aktuellen Zustand auszurollen, ist angesichts ihrer besorgniserregenden Sicherheitsprobleme eine falsche Entscheidung, denn die Behauptung, dass die EPA sicher ist, trifft nicht zu. Aber der Bundesgesundheitsminister versichert hingegen, dass ein Rollout der EPA erst dann erfolgen werde, wenn alles geregelt ist. Wie ist deine Einschätzung dazu, Max? Bekommen die das in den Griff vor dem großen Start, der jetzt wohl verschoben ist, ne?
Es gab auch erstmal noch einen offenen Brief, 5 Schritte zu mehr Vertrauen in die EPA. Den haben 28 Organisationen unterschrieben. Der CCC war mit dabei, die Deutsche AIDS-Hilfe, der Bundesverband Paritätischer Wohlfahrtsverband, die Verbraucherzentrale als Bundesverband, die Deutsche Alzheimerhilfe, Ärzteverband, Medi in Baden-Württemberg und noch viele weitere. Und insofern, ich hoffe es. Also rein technisch ist das möglich, natürlich das zu beheben. Sie haben ja auch gesagt, dass es vor der Lösung dieser Probleme gar nicht erst losgehen soll. Mhm. Aber nach meinem Verständnis müsste man dann eventuell auch die Software in den Kartenterminals oder eben auch der Praxissoftware bundesweit patchen. Und nicht gepatchten Geräten dann auch den Zugriff verweigern. Das kann beliebig spannend werden. Aber gut, wie du schon sagst, jetzt kam aktuell die Meldung von der AOK, dass der Start bis Mitte März verschoben werden soll. Es gibt auch noch ein paar andere Quellen, die sprechen dann von April. Sehen wir mal, wie es weitergeht.
Erfahrungsgemäß, wenn ich Digitalisierung und Deutschland in einem Satz höre, weiß ich, mit den angepeilten Terminen wird das wahrscheinlich eh nichts werden. Also ich setze mal meinen halben Tageslohn auf Sommer.
Meinst du dieses Jahr oder nächstes?
Wir sind ja nicht beim Berliner Flughafen. Aber wir werden die Sache in jedem Fall im Auge behalten und uns dann demnächst in unserem Podcast mit einem Update melden. Bis dahin wünschen wir Ihnen, bleiben Sie sicher und vor allem gesund. Und dir, Max, wie immer vielen Dank für deine Erläuterungen, Einschätzungen und Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.